Folge 233 wird präsentiert von HeroGym. Heute sprechen wir mit Richard Staudner, einer der Coaches von Alexander Rakic, der am Wochenende bei UFC 321 in Abu Dhabi gekämpft hat. Und damit herzlich willkommen beim Unschlagbar Ehrlich Podcast.
Ja, Silvana, danke vielmals für deine Einladung. Es ist mir immer eine Freude, bei dir im Podcast zu Gast zu sein. Ich glaube, jetzt ist es ja doch schon das dritte oder vielleicht sogar vierte Mal. Und ich glaube, dass du in der Szene doch einen sehr wertvollen Beitrag schaffst für den Sport, insbesondere natürlich für den MMA-Sport, für den Kampfsport. Und freut mich. Danke vielmals.
Hallo Richard, ich hoffe, es geht dir gut. Ich habe gleich mal die allererste Frage. Der Alex, der war 2 Monate in Serbien in Vorbereitung. Wie ist es ihm ergangen und worauf habt ihr den Fokus gelegt bei dieser Vorbereitung?
Alex hat dieses Jahr sehr, sehr viel Zeit in Serbien verbracht und das hat ihm mental sicherlich sehr gut getan, da er natürlich mit seiner Herkunft und mit der Landessprache, das macht einen riesen Unterschied, wenn man unter seinesgleichen ist und wenn man so einen extrem intensiven Support hat vom Trainerteam, von den Sparringpartnern, von den Trainingspartnern, vom Land, von der Bevölkerung, von den Medien, vom MMA-Verband und so weiter. Das hat viel ausgemacht. Alex hat sehr viel Zeit in Serbien verbracht im Training, war lange Zeit von der Familie weg. Das sind große Opfer, die die Athleten hier oft bringen, die Alex auch gebracht hat. Und hat hier sehr fokussiert und sehr intensiv arbeiten können mit Nemanja und seinem Team, was einen großen Unterschied gemacht hat. Auch wenn Alex das jetzt nicht zeigen konnte aufgrund der Kampflänge, auch bei der UFC 321, der Fokus, den Nemanja ja hier als Head Coach für ihn gelegt hat, mit einer deutlich stärkeren Intensivierung des MMA-Trainings, des Sparrings, weitere Reduktion des Kraft- und Konditionstrainings und wirklich MMA zu trainieren. Ja, nicht die Disziplinen zu trennen und zu sagen, jetzt mache ich 3-mal die Woche Boxen und 3-mal die Woche das und so weiter und dann gehe ich irgendwann mal zum Sparring. Nein, es ist wirklich die Kombination der Disziplinen, das heißt entweder Bodenringen oder Ringen-Stand-Up, immer zu kombinieren, immer Sparring mit einzubauen, immer diesen Druck des Wettkampfs zu haben. Das ist ganz wichtig für den Kopf. Ich habe sehr viele Sparring-Runden gesehen dieses Jahr von Alex in dieser neuen Konstellation und ich sehe einen ganz, ganz anderen Athleten. Und diesen ganz, ganz anderen und neuen Athleten, der muss sich jetzt im Wettkampf noch beweisen, der muss sich jetzt im Wettkampf noch zeigen. Da braucht es noch den Transfer und dass man das auch im Oktagon sieht. Und da bin ich vollkommen überzeugt davon, dass das noch passieren wird. Also auch wenn wir das jetzt bei der UFC 23 mit wenig Zeit im Käfig, mit diesen 3:10 waren es, glaube ich, dann jetzt das noch diesen Output noch nicht gesehen haben. Die Veränderung ist da. Alex ist aus meiner Sicht ein deutlich stärkerer Athlet geworden. Körperlich ist er gereift, technisch ist er gereift, mental ist er gereift. Jetzt braucht das Ganze nur noch mehr Festigkeit und noch mehr Wettkampferfahrung.
Wie unterscheidet sich das Training mit dem neuen Trainer Nemanja Milosevic zu dem Training vielleicht von früher?
Nemanja Milosevic ist sicherlich ein sehr starker Trainer, ein sehr starker Coach, ein kommunikativ starker Typ. Das ist der ist sehr extrem präsent in den Trainings, ist extrem präsent in den Sparrings vor allem. Das ist, den überhörst du nicht. Und er zerlegt dann auch die Problematik, erklärt dann ganz genau, wo was schiefgelaufen ist, was er sich anders vorstellt. Und man merkt halt einfach, dass er diesen Sport verstanden hat, MMA-Sport. Das ist ein wichtiger Unterschied, ob man Boxen verstanden hat, ob man Ringen verstanden hat, ob man Jiu-Jitsu verstanden hat, ob man Kraft und Kondition verstanden hat, ob man mental Coaching, Training, was auch immer verstanden hat. Das ist alles fein. Das sind Spezialisierungen. Und Nemanja ist aber ein MMA-Coach, ein Waschechter. Das heißt, dieser Übertrag verschiedener Disziplinen, das musst du in einem Puzzleteil zusammenfügen. Und ich bin so sehr davon überzeugt, weil ich das selber in meinem eigenen Job als Performance-Coach sehe. Ich bin weder Ernährungsberater, ich bin kein Weight-Cut-Coach, ich bin auch kein Mentaltrainer, ich bin kein Labordiagnost, ich bin kein Arzt, ich bin das alles nicht. Ich bin kein Biochemiker. Aber ich habe alle diese Disziplinen so weit verstanden in der Tiefe, dass ich sie verknüpfen kann und dass ich daraus den richtigen Cocktail für den Athleten machen kann. Und so sehe ich Nehmann ja im MMA-Sport. Es war einfach die richtige Entscheidung.
Du hast den Kampf natürlich auch angeschaut. Wie war denn der ganze Abend für dich aus deiner Sicht?
Ich glaube, es steht mir jetzt als Performance-Coach nicht so sehr zu, über den Kampfausgang oder über den Kampfverlauf zu urteilen von Alex. Das ist die Aufgabe von Alex selbst, beziehungsweise von Nemanja oder seinem Boxcoach Isaac. Grundsätzlich gab es natürlich eine Strategie, die ausgemacht wurde unter den Trainern und mit Alexander. Und es ist nicht so verlaufen wie gewünscht. Und ganz offen gesagt möchte ich dazu jetzt auch gar nicht mehr sagen. Es ist ganz jung, das Thema noch. Das war eigentlich, wenn man es genau nimmt, vor nicht mal 36 Stunden das Ganze. Das muss noch sacken, da muss man noch seine Rückschlüsse daraus ziehen und daraus dann die Strategie optimieren. Wir sind jetzt an einem Punkt, wo man nicht den Kopf in den Sand steckt, sondern vielmehr noch weiter nach vorne greift und noch aggressiver nach vorne greift und die Dinge, die nicht gepasst haben, wirklich anpackt und verändert. Das ist das Wichtigste. Es ist nicht die Zeit, jetzt hier die Wunden zu lecken. Das ist es nicht. Es ist ganz wichtig, dass man versteht, das ist im MMA-Sport ein bisschen schwierig, denn wenn ich jetzt Fußball dazu vergleiche und ich spiele jedes Wochenende in der Bundesliga und verliere öfter mal hintereinander, was österreichischen Clubs, was viele davon ein Lied singen können natürlich, und dann kommen wieder Phasen, wo man öfter gewinnt, dann tut das nicht so weh, wie wenn man nur alle paar Monate oder nur alle 6 bis 8 Monate einen Kampf hat oder einmal im Jahr und diesen dann verliert. Das tut dann wirklich weh, insbesondere nach einer Verletzung.
Hast du seit dem Kampf schon Zeit gehabt, mit dem Alex zu reden? Und wenn ja, was hat er dann circa gesagt?
Wir haben schon Gespräche geführt, jetzt im Nachhinein am Flughafen, am Rückflug und so weiter. Und für alle ist vollkommen klar, jetzt ist nicht die Zeit, Wunden zu lecken. Jetzt ist die Zeit, nach vorne zu schauen, nach vorne zu greifen und die letzten Schrauben zu drehen, um Alex, um das, was er kann, auch auf die Straße zu bringen, diese PS auf die Straße zu bringen. Und Alexander sieht das nicht anders. Also auch in diesen Gesprächen jetzt hinterher. Alexander sieht das nicht anders. Er weiß, dass hier etwas zu verändern ist. Und das wird er tun. Warum? Weil es uns allen Trainern, die dabei waren, allen Betreuern und ihm klar ist, dass das nur ein Moment ist in dieser MMA-Karriere, in dieser UFC-Karriere, vielmehr gesagt. Und wir irgendwann zurückblicken werden und vielleicht nicht darüber lachen, aber sagen, könnt ihr euch erinnern, es hat auch schon mal ganz anders ausgesehen. Wir sind in die UFC reingekommen und haben erobert und dann kam es zu einem Bruch durch eine Verletzung und da ging es dann temporär bergab, aber wir haben die richtigen Knöpfe gedreht und dann ging es wieder bergauf und seht, wo wir heute sind. Das ist genau das, was in meinem Kopf ist. Und ich habe, wenn ich zurückblicke an den Kampf mit Jan Blachowicz, direkt nach dem Kampf wenig verspürt. Und dann 24 Stunden später, kann ich mich erinnern, bin ich in Prag gelandet, hatte dort eine andere Verpflichtung, musste ein paar Tage in der Tschechei sein. Und dort hatte ich tatsächlich nach 2, 3 Tagen einen sehr starken Einbruch bei mir, auch mental, wo ich gemerkt habe, wo ich realisiert habe, was da wirklich passiert ist und was das für uns bedeutet. Aber das habe ich nicht mehr. Ich persönlich als Coach kann jetzt nur eines sagen, es ist ein verlorener Kampf, Punkt, that's it und mehr ist es nicht. Da ist kein Krieg verloren oder sowas, nur ein Kampf. Das heißt, weitermachen, das ist die Devise.
Jetzt fragen sich natürlich extrem viele, ja, wie geht's jetzt weiter? Was ist der Plan für die nächsten Monate und was sagt der Alex dazu?
Ja, wie unser Plan für die nächsten Monate aussieht, ich bin mir sehr sicher, dass wir das in den nächsten 1, 2 Wochen oder in den nächsten Wochen verlautbaren werden, wie es weitergeht. Aber, like I said, direkt weitermachen. Da braucht man jetzt keine 2, 3 Wochen Urlaub oder was auch immer, sondern zurück ins Training, analysieren, Strategie verbessern, optimieren, Veränderungen einleiten und wieder angreifen. Das sollte jetzt eher zügig passieren. Ist keine Zeit, wie gesagt, zum Wunden lecken und abwarten. Für mich ist Alex absolut mein athletischer und leistungssporttechnischer die wichtigste Zusammenarbeit, die ich je hatte im Leistungssport in diesen letzten 15, 16 Jahren, seit ich da drinnen bin. Und es würde mir nichts einfallen, nicht im Traum einfallen, nur einen Moment an etwas anderes zu denken, als an positive Veränderungen und an die Zukunft und gemeinsam nach vorne zu gehen. Das ist das Einzige, woran ich denke. Jeder Athlet, jeder Trainer, jeder Betreuer, jedes Familienmitglied, jeder Fan, jeder Mensch im Umfeld von so einem Athleten denkt kurz an eine Niederlage daran, hey, ist das wirklich das Richtige, was ich da mache? Ist das Richtige, was er da macht? Ist er dafür wirklich geschaffen, ja oder nein? Aber das ist menschlich, da darf jeder so denken und das ist vollkommen in Ordnung und für wenige Minuten und Sekunden denkt vielleicht jeder so. Aber für mich war relativ schnell klar, ja, shit happens, ist passiert und wir werden jetzt das Beste daraus machen und wie gesagt, weiter nach vorne. Und das Wort aufgeben ist hier nicht mal es wert, es zu erwähnen, sondern das Einzige, was hier zählt, ist, daraus zu lernen und Fehler zu vermeiden, die passiert sind und die richtigen Veränderungen zu machen. Und wie gesagt, weiter nach vorne.
Jetzt gab es natürlich sehr viele Fans online auch, die meinten, dass der Rakic seit der Knieverletzung nicht mehr dasselbe sei. Natürlich geht so etwas nicht spurlos an Arm vorüber. Du hast sehr viel mit Alex zu tun. Du arbeitest mit ihm gemeinsam zusammen. Was ist denn deine Meinung dazu? Ist da etwas dran?
Ja, für Alex waren die letzten Jahre seit 2022 sicherlich sehr durchwachsen, teilweise intensiv, teilweise sehr schwierig. Man muss halt doch mal berücksichtigen, wenn ein Athlet auf dem Level 3 Kreuzbandrisse hat, dass das natürlich auch sehr viel Zeit kostet, sehr, sehr stark Einfluss hat auf die persönlichen Ziele, die man hat in diesem Sport und die Timings, die man für sich gesetzt hat. Und da merkt man dann halt auch am Ende des Tages natürlich auch, dass man alles nicht so vorhersehen kann und dass nicht immer alles so verläuft, wie man sich das vorstellt. Denn Alex hat sicherlich eine glanzreiche Karriere hingelegt bis 2022, bis zu diesem Kreuzbandriss. Hat großartige Kämpfe gehabt, starke K.O.s und TKOs und Finishes, also da brauchen wir gar nicht reden. Klar, mit Özdemir war einmal eine Niederlage drinnen nach Punkten, aber über die kann man natürlich auch, über die haben wir auch diskutiert. Aber am Ende des Tages ist er 2022 sicherlich, hat er wenig gekämpft und hat sicherlich eine intensive Zeit hinter sich gehabt mit einigen Tiefschlägen und Durststrecken. So ein Kreuzbandriss, der kostet einfach mental extrem viel Energie. Und ich finde, er hat seinen Weg hier großartig bestreitet. Er hat auch von der UFC die Bestätigung bekommen, dass sie auf ihn zählen. Nicht nur mit der Vertragsverlängerung dieses Jahr, sondern auch mit den Kämpfern, die sie ihm angeboten haben, gegen die er gekämpft hat. Das heißt wirklich ausschließlich, auch direkt nach der Verletzung, nach der Rehab, nach der Rückkehr, ausschließlich gegen große und starke Namen gekämpft. Ex-Champions und Top-5-Leute, also überhaupt kein Fallobst dabei zum Aufbauen. Über das kann man sicherlich auch mal nachdenken. Es ist der MMA-Sport und solche Dinge können passieren. Schauen wir uns Leute an wie Charles Dobronx Oliveira oder sowas. Leute, die richtig viele Kämpfe verloren haben. Der hat, wenn ich mich richtig erinnere, vor 10 Jahren, 7, 8, 10 Jahren, einen Haufen Niederlagen angesammelt und wurde dann, ich glaube, 21 Champion und ist zu einem MMA-Sportler aufgestiegen, der ein absolutes, ein richtiger Champion, ein der Herzen, wenn ich das so sagen darf. Einer der bekanntesten und beliebtesten Kampfsportler aller Zeiten sicherlich. Ja. Also das ist am Ende des Tages ist es dann nur mehr eine Statistik. Oder Glover Teixeira, der wurde mit 42 UFC Light Heavyweight Champion. Wisst ihr, was ich meine? Das ist alles nur Statistik. Mirko Krokop hat in der UFC 3 Niederlagen gehabt am Stück und ist er deswegen ein schlechter Kämpfer? Nein, überhaupt nicht. Oder Merab zum Beispiel, seine UFC-Karriere begann mit 2 Niederlagen. Heute ist er Top-Contender in seiner Gewichtsklasse. Also worüber reden wir eigentlich? Ja, am Ende des Tages juckt das niemand nach ein paar Jahren, dann ist das nur mehr eine Statistik. Und wer glaubt, dass er mit 30 Nullen in Pension geht, das werden nur wenige machen, nur wenige schaffen. Und dann muss man sich natürlich auch anschauen, gegen wem die gekämpft haben. Ja. Also wer in den Käfig geht, gegen Jiris und Ankalaevs und wie sie alle heißen, der muss damit rechnen, dass man verlieren kann. Und wenn man verliert, dann darf man sich hier echt nicht schämen dafür, weil wir reden hier von ein paar der größten Namen, die es im MMA-Sport auch gibt teilweise. Also ist ganz wichtig zu berücksichtigen. Jetzt sind halt nach der UFC 321 mit 4 Niederlagen, haben wir sicherlich eine große Aufgabe hier zu lösen. Die meisten werden sich gedacht haben, ja, mit dem Teamwechsel der MMA-Trainer ist diese Aufgabe doch schon erledigt. Aber nein, so ist es nicht, wie wir sehen. Es hat sich noch nicht etabliert und es hat sich noch nicht alles durchgesetzt, wie sein neuer Trainer Nemanja ja und Alex sich das vorgestellt haben. Diese Zusammenarbeit, diese Entwicklung, da ist noch einiges zu tun, um hier die Lorbeeren der Veränderung zu ernten. Und eines gleich hier mal vorweg zu sagen, diese Veränderung war notwendig. Diese Veränderung war absolut notwendig, da hat einfach nichts mehr gepasst. Da haben die einzelnen Bausteine und Disziplinen und MMA-Departments einfach nicht mehr zusammengepasst. Strategisch hat einiges nicht gepasst und die Veränderung war notwendig und ich stehe zu 100% hinter Alex und seinen Entscheidungen, die er getroffen hat in den letzten Jahren und die er letztes und dieses Jahr getroffen hat und kann da nur beipflichten. Ich habe Nemanja ja mittlerweile, also ich kenne ihn auch jetzt schon doch einige Jahre, aber jetzt sehr intensiv kennengelernt, bin einige Male in Novi Sad gewesen in Serbien und ich glaube, dass er trotz seines doch noch jungen Alters zu einem der besten MMA-Coaches weltweit zählt. Und die absolut richtige Entscheidung gewesen. Es ist ein purer MMA-Athlet, es ist ein jemand, der MMA verstanden hat, der MMA lebt und liebt. Und genau so jemanden braucht es, ohne Wenn und Aber, ohne Abstriche. Und diese Zusammenarbeit wird definitiv noch Früchte tragen in der Zukunft.
Der Hauptkampf an diesem Abend, UFC 321, der war auch ein ordentlicher Horror. Nämlich Eye-Poke und No Contest. Viele meinen, das liegt natürlich auch an den Handschuhen der UFC. Jetzt ist natürlich diese Diskussion wieder aufgeflammt. Neue Handschuhe oder nicht? Braucht die UFC da Neuerungen? Was sagst denn du dazu? Hast du schon mal die Handschuhe vom Alex angehabt und wie siehst du das?
Ja, was diesen Hauptkampf betrifft, das ist natürlich bitter. Also für uns nicht, sage ich ganz offen, aber für die UFC natürlich. Das heißt für Dana White und für die UFC als Organisation. Dana White hat sich ja auch schon sehr kritisch zu den Events in Abu Dhabi geäußert, ob das überhaupt noch so weitergehen soll, ob er da nicht mehr Boxen anbietet. Die UFC wieder vermehrt in Amerika ihre Veranstaltungen hat, aber natürlich auch in Europa. Soll ja 2026 sehr viel in Europa passieren und ich hoffe, dass das auch passiert. Das hat jetzt wenig mit dieser Handschuhdiskussion zu tun, aber das hat viel damit zu tun, mit diesen Events in Abu Dhabi und wie dieser Abend verlaufen ist. Da muss man dazu sagen, dass das natürlich sehr bitter ist für die Fans, die diesen Kampf sehen wollten, also wie viele Engländer da angereist sind für Tom Aspinall, eine riesen Fangemeinde. Ja, ist passiert, ist so, schade. Wer sich diese Fotos und Videos angesehen hat und dann nachher sagt, er hätte weiterkämpfen sollen oder manche sogar gesagt haben, dann hättest du mit einem Auge weitergekämpft, bist du ein Kämpfer oder nicht. Also ich meine, ich habe keine MMA-Profikämpfe bestritten, ich habe aber trotzdem beim MMA-Sparring auch schon mal einen Finger ins Auge bekommen. Das ist echt nicht lustig, das ist wirklich nicht lustig und man sieht an den Bildern von Tom Aspinall, das war wirklich ein ziemlich heftiger Fahrer ins Auge, also da brauchen wir gar nicht diskutieren, da kann echt was schief gehen, da kann das Auge so beschädigt werden, dass man es verliert. Also da braucht sich Tom, glaube ich, jetzt nicht irgendwie schämen dafür, dass der Kampf nicht weitergegangen ist. Ansonsten, was gehört gemacht? Ja, Regelwerk kann man natürlich adaptieren und Punkteabzüge, schärfere Punkteabzüge machen, wenn Kämpfer permanent am Gesicht vom Gegner mit offenen Fingern arbeiten. Beim Striking, am Bodenkampf schaut es natürlich wieder ein bisschen anders aus. Das heißt, hier könnte man Technik, Regelwerk und so weiter erarbeiten, um es den Kämpfern ein wenig abzugewöhnen Oder natürlich die Handschuhe umgestalten. Die wurden ja schon umgestalten. Die UFC ist ja nicht erst ein, zwei Jahre alt. Die gibt es ja schon jetzt doch ein Vierteljahrhundert. Also die Handschuhe wurden ja schon mehrfach umgestaltet. Vielleicht braucht es das noch einmal, um die Finger hier ein wenig mehr zu verstecken. Das geht aber auf Kosten natürlich der technischen Möglichkeiten dann fürs Ringen und fürs Jiu-Jitsu. Also es wäre jetzt schon ein bisschen schade, muss man ganz ehrlich sagen. Also wir sehen das ja schon alleine, der Unterschied zwischen Large- und X-Large-Handschuhen, inwieweit das dann das Ringen und Grappling und die Griffe und so weiter und mit beeinflusst. Also schwieriges Thema, aber ich bin mir ganz sicher, dass die UFC darauf jetzt reagieren wird, weil es war ein Schwergewichts-Hauptkampf und er ist in der ersten Runde gestoppt worden deswegen. Also da muss etwas passieren, eindeutig.
Absolut kein Horror, dafür aber vielmehr eine Horizonterweiterung. Das war dein Urlaub in Japan.
Ja.
Was hast du dort gemacht und was hat dich alles so begeistert? Ich habe so viele schöne Stories und Fotos und Videos gesehen online. Also es hat nach einem sehr schönen Urlaub ausgeschaut.
Also mein Urlaub war definitiv kein Horror, sondern eine wichtige und interessante Erfahrung für mich. Also Japan ist für jeden Menschen, der asiatische Länder mag und der Kampfsport mag und der Fernost mag und so weiter, sicherlich ein Höhepunkt. Ich war in Korea mit Alex auch bei einem Kampf. Ich war in Thailand bei zwei Trainingscamps, einmal mit Maya Wöktesumo und einmal mit Johann Meyer und auch einmal auf Urlaub. Asien ist wunderschön, Japan ist aber nicht Asien. Japan ist Japan und Asien ist Asien. Also du kannst jetzt China und Japan und Thailand und Japan, das kannst du nicht vergleichen. Japan ist eine unglaublich spannende Kultur mit sehr vielen Regeln und sehr einer hohen Disziplin und einer extremen Tradition und ist wunderbar spannend. Und man hat hier von schönen Landstrichen mit Wäldern und Tempeln in Wäldern und Tempeln auf Bergen, die man bewandern kann und schönen Waldstücken, wo man schön Wald baden kann, die Seele baumeln lassen kann, bis hin zu intensiven Großstädten mit 20 Millionen Menschen, wo du keinen Platz hast, auf der Straße zu gehen, Lichter ohne Ende und einer Lautstärke, einer Lärm- und Lichtkulisse, die für mich einfach zu viel sind nach 3-4 Tagen, ganz ehrlich. Also ich war dann schon froh nach 5 Tagen Tokio, dass es vorbei war. Könnte mir auch unmöglich vorstellen, in so einer Stadt zu leben. Also Japan ja, aber wann dann eher am Land oder in einem kleinen Ort. Aber so kulturell ein fantastisches Land. Und was das Essen betrifft, spannend, weil ich habe mir gedacht, ich werde einfach jeden Tag Sushi essen, wenn ich nichts anderes finde, aber genau das habe ich nicht gefunden. Also Sushi-Lokale zu finden ist schwer, du kriegst halt an jeder Ecke irgendwelche Grill-Sachen, so Beef-Grills oder Ramensuppen. Ja, also diese Ramensuppen, die kriegst du halt wirklich alle 5 Meter quasi im Restaurant. Ansonsten, wie in Amerika, überall rennen die Klimaanlagen von der U-Bahn, also es ist so, der Kunde darf auf keinen Fall schwitzen, da ist überall runtergekühlt auf 22 Grad, das ist furchtbar, im Einkaufscenter, im Hotel, in der Lobby, in der U-Bahn, überall, es ist komplett irre, also auch bei offener Tür wird da runtergekühlt, was geht, obwohl trotz Atomenergie der Strom da zu teuer ist und im Sommer ist runtergekühlt, im Winter heizen sie rein. Also wirklich totale Energieverschwendung trotz der Kosten, aber sie haben halt einen extrem hohen Service-Charakter, das ist ihnen total wichtig, also das ist so den Kunden zu pflegen, das ist in Japan das Allerwichtigste, ist extrem ehrenvoll, wie da mit den Kunden umgegangen wird. Also ich meine, für mich als Wiener, wenn du mal irgendwo in einer Wiener Gast, in einer Beisel gehst und da richtig angeschnauzt wirst und dann unterwürfig deine Bestellung abgibst, ja, wenn du mal in Japan warst, dann siehst du, wie das kann ganz anders aussehen. Ja, also Reise wert auf jeden Fall, vielleicht mache ich es nochmal. Nicht so bald, weil ich einfach viel von der Welt sehen möchte. Mich interessiert jetzt einfach noch Norwegen, Amerika und so weiter. Also ja, aber war auf jeden Fall eine Reise wert.
Eine wichtige Frage natürlich jetzt zu dieser Zeit. Wie können Kämpfer gesund bleiben während der Grippesaison? Hast du vielleicht ein paar Tipps und Tricks? Beziehungsweise auch, falls sie schon verkühlt sind oder krank sind, gibt es irgendwelche Sachen, die man machen kann, damit es schnell wieder bergauf geht?
Ja, wie immer ein heißes Thema. Jetzt haben wir Oktober, das heißt, viele denken jetzt natürlich darüber nach, wie sie diese Herbst- und Wintersaison überstehen, ohne häufig krank zu werden. Und ich glaube, dass da auch natürlich einer der Hunde begraben ist. Wenn jemand einmal im Winter jetzt krank wird, ist halt so. Ja. Also da würde ich mir jetzt auch keinen Kopf machen. Es sind alle nur Menschen. Also ich glaube jetzt, die Infos hier richten sich eher an die Leute, die öfter krank sind, 2, 3, 4, 5 Mal manchmal sogar. Und einer der Hauptfaktoren ist aus meiner Sicht, weil das ist definitiv zu vermeiden, einer der Hauptfaktoren ist, dass Menschen natürlich einen wenig artgerechten Lebensstil führen und was Ernährung, Regeneration, Sport und Soziales betrifft, einfach nicht mehr naturgemäß leben und somit auch ihre Biochemie, ihre Biologie, ihren Organismus nicht mehr das präsentieren oder die Möglichkeiten liefern, dass ein starkes Immunsystem einfach hat. Ja. Es beginnt bei Kleinigkeiten und bei manchen sind es halt auch große Dinge, wie zum Beispiel, ich sage jetzt einmal, weil oft diskutiert wird, hey, welche Supplements soll ich nehmen, dass alles gut wird. Du kannst ja durch jetzt mehr Supplements die Immunsituation ja nicht jetzt über 100% quasi verbessern, sondern es geht ja nur darum, Defizite auszugleichen. Das heißt, wenn Menschen über Supplements sprechen, wie Vitamin D und Zink zum Beispiel oder Vitamin C, dann da geht es gar nicht darum, so viel wie möglich zu präsentieren und zu supplementieren, sondern darum nur die Defizite auszugleichen. Wenn du mit Vitamin D-Spiegel von 20 Nanogramm pro Milliliter rumrennst, was ich oft sehe, und sagst, ich bin viermal im Jahr krank, dann könnte das ein Hebel sein. Wenn du Fleisch reduziert isst und Zink nicht supplementierst oder andere Lebensmittel, wo Zink enthalten ist und einen Zinkmangel hast, same. Der Mangel ist das Hauptproblem bei solchen Sachen. Es ist nicht so, dass wir auf einem Top-Level da nochmal 100% rausholen. Das ist es nicht. Also am häufigsten werden die Leute krank, die halt sehr viel Stress haben und on top noch einen Mangel haben. Bei Vitamin D, bei Zink, bei Vitamin C, bei Magnesium, bei Omega-3 und so weiter. Wenn der Organismus anständig geschmiert ist mit diesen Supplements, die ich jetzt gerade genannt habe, dann funktioniert er einfach besser und dann sind die Abwehrkräfte auch stärker. Auch wenn jetzt ein Magnesium, ein Omega-3 keine direkte Wirkung hat, das Immunsystem jetzt zu stärken, ist es am Ende des Tages ein wichtiger Baustein für einen gesunden Organismus und dass alle Räder ineinander greifen und der Körper funktioniert. Und für Leute, die jetzt im Kampfsport sind, im Sport sind und auch mal krank werden und für Menschen, die es jetzt dann doch erwischt hat, ja, da kann man dann schon auch noch eingreifen, um schneller wieder gesund zu werden. Das wäre dann auch, dass ich sage zum Beispiel Glutamin oder N-Acetylcystein, der sogenannte NAC, oder wieder auch Zink zum Beispiel. Das sind Sachen, wo ich dann die Länge der Erkrankung vielleicht reduzieren kann um ein paar Tage. Da liege ich nicht eine Woche flach, sondern halt nur 2-3 Tage und dann geht es mir besser und ich kann nach ein paar Tagen vielleicht wieder leicht mit dem Training beginnen. Da würde ich auf jeden Fall Zink, Glutamin und NAC empfehlen, um den Körper zu unterstützen, schneller wieder gesund zu werden. Was ganz, ganz wichtig ist natürlich, die Grundlage unserer Gesundheit, die steckt im Darm. Also wir kennen den alten griechischen Spruch, der Tod steckt im Darm. Ja, es steckt auch unsere Gesundheit da drinnen. Das heißt, wenn unser Mikrobiom im Darm, im Darm sitzt ja doch so 70% unseres Immunsystems, der Rest verteilt über Lymphknoten und Zellen und so weiter. Und ja, wenn der Darm nicht in Ordnung ist, wenn ich einen Leaky Gut habe, offene Darmbarrieren habe, Entzündungen im Darm habe oder ein schlechtes Mikrobiom, also Disbalancen bakteriell gesehen, ja, also zu viel schlechte, zu wenig gute Bakterien und sowas, dann ja, schaffe ich einfach den Nährboden für Krankheit. Also nicht nur jetzt die kleine Grippe, sondern dann auch natürlich schwerwiegendere Problematiken. Das heißt, ich sollte schon schauen, dass ich entzündungsarm esse. Das heißt, wenig Schweinefleisch, wenig Fastfood, wenig Alkohol und so weiter. So eher in Richtung Paleo mit der Ernährung zu gehen. Dann auch zu versuchen, das Mikrobiom aufzubauen, das ganze Jahr über. Nicht so eine Woche vor Herbst, ne, sondern das ganze Jahr über. Mit Sauerkraut, mit bakteriell, mit fermentierten Lebensmitteln, die viele gesunde Bakterien liefern. Kimchi, Sauerkraut, wie gesagt, und Kefir und solche Sachen. Oder auch Supplements gerne. Also probiotische Supplements, Bakterien direkt supplementieren, viele Ballaststoffe essen. Das ist ganz wichtig. Wenn wir über das Immunsystem sprechen, sprechen wir über Ballaststoffe. Also ein gesunder Darm braucht Ballaststoffe. Damit sinkt das Krankheitsrisiko allgemein. Nicht nur für eine kleine Grippe, sondern auch für Darmkrebs zum Beispiel. Ja, das heißt, Ballaststoffe ganz wichtig. Der Österreicher, Deutsche ist so bei 18 bis 20 Gramm am Tag Ballaststoffe. Besser wäre 30 bis 40 Gramm. Und Ballaststoffe würde ich dann schon supplementieren, zusätzlich zuführen, Flohsamenschalen ins Porridge schmeißen, solche Sachen. Das funktioniert großartig.
Abschließend vielleicht noch, wie geht es bei dir weiter? Was sind gerade deine Projekte?
Ja, wie geht es bei mir weiter? Ich habe jetzt einiges am Laufen, große Projekte am Laufen. Also Nummer eins mit dem Alex, jetzt hier die richtige Strategie wählen für die nächsten Monate, für den nächsten Kampf. Hier mal mit dem Trainerteam, mit den MMA-Coaches die Stellschrauben zu drehen, reflektieren, verändern, optimieren. Dann für mich persönlich Projekte, mein Hauptprojekt ist aktuell mein Coaching-Club, der Performance Club, in dem ich viele Menschen über Monate begleite, ihr persönliches Optimum zu erreichen. Alex, auch wenn er jetzt hier verloren hat bei diesem Kampf, hat wieder einen grandiosen Weightcut hingelegt, hat eine unglaubliche Athletik gehabt, hat 17 Kilo abgenommen, hat im gesamten Camp quasi bis zum Kampf, hat dann aber auch in der Fight Week die letzten 10% abgenommen. Ganz easy, ganz easy. Da braucht sich niemand beschweren oder sagen, ja, ich könnte auch nicht performen bei so einem Weightcut. Leute, alle machen einen Weightcut. Das machen alle. Und am Ende des Tages ist Alex einer der besten Weightcutter. Er hat das echt richtig gut intus. Ich brauche ihm dann nur noch seitlich quasi ein wenig führen. Und dann hat er tatsächlich von Freitag in der Früh bis Samstag am Abend wieder 10 Kilo zugenommen. Also athletisch gesehen war er da einfach richtig top drauf. Ja, dieser Performance Club, der ist halt nicht nur offen für Kampfsportler, sondern der richtet sich eigentlich eher an alle High-Performer, Menschen, die im Business sind, die Unternehmer sind, die Entertainer sind, Menschen, die einfach ihre Gesundheit verbessern wollen, ihre Performance verbessern wollen. Das ist meine Begleitung, da begleite ich persönlich. Ich habe schon ein Team von Assistenten, die hier mithelfen, aber ich spreche persönlich mit den Menschen und begleite sie über Monate zu ihrem persönlichen Optimum. Also das kann man sich auch einfach anschauen bei mir auf meiner Webseite auf richardstaudner.at und dann mal dort einen Call ausmachen und mal mit mir die persönliche Situation besprechen, also so Strategiegespräche sowieso gratis, und mal schauen, ob dieser Coaching-Club das Richtige ist für die Person. Das ist das und ich arbeite an meinem zweiten Buch, da dreht sich alles um Ernährung, artgerechte Ernährung für den Menschen. Da sind alle Krankheitsbilder beschrieben, die durch Ernährung entstehen können, also Diabetes und so weiter. Und wie ich eine Ernährung fahre, um diese Probleme, ja, dass mich diese Probleme nicht ereilen. Es ist ein 12-Wochen-Programm drinnen in dem Buch, das die Leute dann Woche für Woche umsetzen können. Also das ist das nächste große Projekt, das ich in den nächsten Monaten abschließen möchte. Also ein Buch schreiben ist eine harte Aufgabe, aber ich liebe es einfach. Ich werde noch sicherlich viele Bücher schreiben. Mein Studium geht auch zu Ende. Ich fange jetzt an mit der Masterarbeit für mein Ernährungs- und Sportstudium, das ich jetzt noch nebenbei gemacht habe. Da werde ich dann jetzt auch bald fertig sein. Also das sind so die Hauptfelder bei mir. So kurz zu meiner aktuellen Situation.
Wahnsinn, echt unglaublich, was du alles machst. Ich wünsche dir für das Buch und fürs Studium und alles andere ganz, ganz viel Spaß und Erfolg. Vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Es war super interessant und ich freue mich definitiv aufs nächste Mal. Danke.
Ja, vielen Dank für die Einladung. War wie immer eine Freude und ich freue mich natürlich auch wieder mal dabei sein zu dürfen. Einfach Bescheid geben. Der MMA-Sport ist der Sport in meinem Herzen, der einfach immer den Nummer 1 Platz ausfüllen wird. Nach 8 Jahren CrossFit und 25 Jahren Kraftsport und was ich nicht alles gemacht habe, aber MMA-Sport ist einfach bei mir in meinem Sportlerherzen immer an der Nummer 1. Ich wünsche euch alles Gute und einen tollen Übergang ins Jahr 2026 und ganz wichtig, wer jetzt noch nicht begonnen hat an seinen Zielen für 26 zu arbeiten, ist höchste Eisenbahn, Leute. Das macht man nicht zu Silvester, das macht man schon 1-2 Monate vorher spätestens Revue passieren lassen, dass das Jahr 2025, wenn es zu Ende geht, und dann schön langsam sich Gedanken machen, was 26 bringen soll. Ja, das immer wieder. Wir haben Einfluss darauf. Nicht, was es bringen wird, das interessiert mich nicht, sondern was es mir bringen soll. Ich möchte es positiv beeinflussen, es soll in die Richtung gehen, ja, wo ich es hinhaben möchte.
Das war Podcast-Folge 233 mit Richard Staudner, einer der Trainer von Alexander Rakic. Der Richard hat uns einen super Einblick in die Vorbereitung und das Training von Alex gegeben. Und ich wünsche dem Alex natürlich alles, alles Gute für die Zukunft. Er hat schon sehr viele Rückschläge erlebt, wie den Kreuzbandriss. Und ich bin mir sicher, dass er jetzt auch diese Niederlage gut wegstecken wird und stärker zurückkommen wird. Und danke auch an Richie für die schönen Einblicke. Das war's für diese Woche. Ich wünsche euch wie immer einen super Start in diese Woche. Bleibt gesund und weiterhin unschlagbar ehrlich.